Ich bin Dr. Dania Schumann und ich heiße dich ganz herzlich willkommen zu The Science of Life, dem Podcast, der sich mit Themen aus der Ernährungswissenschaft, dem Ayurveda, Yoga, aus der Psychologie und Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Lass uns gemeinsam unsere Fragen ans Leben mit Verstand, Herz und Humor betrachten. Hallo und so schön, dass du wieder mit dabei bist für eine weitere Podcast-Folge von The Science of Life. Und heute habe ich mir eine Expertin für das Interview zur Seite genommen. Und zwar ist es die Dana Schwand von Ichgold. Die meisten von euch kennen Dana wahrscheinlich schon über ihre Kurse, wie zum Beispiel das Projekt Ichgold oder Tellergold. Und Dana hat einfach unglaublich viel Erfahrung, wenn es darum geht, den Ayurveda auch mit der Familie zu integrieren. Und diese Frage erreicht mich eben auch immer wieder. Wie kann ich den Ayurveda mit meiner Familie umsetzen? Welche Rezepte kann ich machen? Wie kann ich mit meinen Kindern irgendwie und meinem Partner trotzdem ja, einen ayurvedischen Alltag führen, leben und dass ich auch möglichst meinen Familienmitgliedern möglichst viel Gesundheit mitgeben kann oder beziehungsweise wie integriere ich das auch, wenn meine Familie kein Interesse daran hat. Und mit Dana spreche ich genau darüber. Also zum einen, wie du eben den Ayurveda in den Familienalltag integrieren kannst und warum es genau nicht darum geht, alle Doshas in deiner Familie dabei zu bedienen und warum es auch eine Illusion ist, dass du deine Kinder ayurvedisch ernähren solltest, beziehungsweise auch deine Kinder das unbedingt so machen sollten. Und was du aber trotzdem deinen Kindern über Gesundheit mitgeben kannst, ohne dabei zu dogmatisch zu sein. Wir sprechen außerdem darüber, wie es ist, wenn Konflikte in der Familie vorherrschen und wie du gezielt qualitative Zeit mit deiner Familie verbringen kannst. Wir sprechen auch noch darüber, warum es so, so wichtig ist, dass du dich als Mutter oder vielleicht auch als Elternteil selbst an erste Stelle auch stellen solltest und warum deine persönliche Routine einen wichtigen Einfluss auf das Familienleben hat. Bevor ich jetzt aber zu viel verrate, wünsche ich dir erstmal viel Spaß bei diesem Interview. Hallo liebe Dana, ich freue mich sehr, dass du heute im Podcast The Science of Life zu Gast bist. Und ich möchte mit dir heute darüber sprechen, wie wir Ayurveda und Familie unter einen Hut bekommen.
Ja, sehr cool. Voll das schöne Thema. Ist auch tatsächlich eine Frage, die mich sehr, sehr, sehr oft erreicht. Deswegen ist es wahrscheinlich mega wertvoll. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, da zu sein.
Ja, es ist wirklich eine Frage, ich glaube, die sehr, sehr vielen auf dem Herzen brennt, weil oft mit Ayurveda assoziiert wird, dass es unglaublich komplex ist und wie kann ich das dann auch noch in die Familie integrieren. Ich würde aber gern erst nochmal so einen kleinen Schritt zurückgehen. Vielleicht kennen dich viele schon über deinen eigenen Podcast und deine Projekte. Aber wie hat Ayurveda für dich angefangen? Wer bist du? Was machst du?
Also, ich bin die Dana Schwand von Ichgold. Ich mache mit meinem Mann ein kleines Online-Unternehmen, dem wir eben auch so wie du Ayurveda in die Welt bringen. Unter anderem mache auch so allgemein persönliche Weiterentwicklung und Spiritualität, aber Ayurveda ist eben ein großer Schwerpunkt. Und ich habe angefangen mit Ayurveda. Ich komme eigentlich ursprünglich aus der Yoga-Welt. Ich hatte 13 Jahre lang ein Yoga-Studio und habe Yogalehrer ausgebildet und so. Und wenn man irgendwie im Yoga drin ist, dann ist Ayurveda einfach nicht weit, weil das so Geschwisterwissenschaften sind, wie du ja weißt. Und schon ganz früh, als ich angefangen habe mit Yoga, irgendwann das Mitte 2000er muss es gewesen sein, bin ich das erste Mal damit in Kontakt gekommen und das war so lieber auf den ersten Blick, aber ich bin ziemlich schnell damit auf die Nase gefallen, weil ich halt so, wie das der Klassiker ist, bei vielen einfach das nicht hingekriegt habe, all diese komplizierten Empfehlungen zu integrieren. Ich habe so eine Ernährungsberatung gemacht damals und so ein ganz mehrere Seiten an Informationen bekommen, was halt für mich richtig ist, was natürlich toll ist, weil man dann erstmal irgendwie lernt, okay, ach so, ich soll das nicht essen, warum eigentlich nicht und das soll ich mehr essen. Aber das hat halt so 2-3 Wochen gedauert und dann war ich wieder da, wo ich vorher war. Aber das war mein Start mit Ayurveda.
Ja, du sagst es so schön, du bist ja so richtig auf die Nase erstmal gefallen. Und wann kam der Punkt, wo das für dich umgeschwungen ist?
Das war der Zeitpunkt, als ich angefangen habe. Ich habe einer Frau im Internet gefolgt. Wie sagt man so, ne? Ich bin ihr gefolgt. Ich habe so verfolgt, was sie so macht. Kate Stillman heißt sie. Ist eine Frau aus Amerika, die Ayurveda mit Gewohnheitstraining kombiniert hat. Das heißt, wie kann ich das, was ich so tue, was mir nicht gefällt, sein lassen und wie kann ich mehr von dem integrieren, was ich gerne machen würde. Und hat Ayurveda, ist Ayurveda-Spezialistin und hat halt Ayurveda runtergebrochen auf die Möglichkeiten, wie wir halt wirklich basic-mäßig anfangen können, das zu integrieren. Und damit habe ich dann angefangen tatsächlich auch. Und das war der Durchbruch, weil das war auf einmal, war das total einfach. Es war super einfach. Ich bin trotzdem natürlich an so ein paar Grenzen gestoßen, habe das ganze System dann für mich weiterentwickelt, was für mich da eben noch reinspielt. Nicht nur Gewohnheitstraining, sondern es ist für mich halt auch Mindset, Spiritualität und grundsätzlich zu gucken, was sind so Glaubenssätze und Überzeugungen, weil die meistens, oder meiner Erfahrung nach, ist es so, dass Gewohnheitstraining nicht reicht. Also das ist sozusagen bis zu einem gewissen Punkt ist das super hilfreich, weil ich einfach verstehe, effizient die Dinge zu verändern und nicht von heute auf morgen alles und dann wieder da bin, wo ich vorher war. Aber es ist trotzdem für die meisten von uns so, oder zumindest ist es meine Erfahrung in unseren Kursen, dass die ganzen Leute dann irgendwann sich wiederfinden und denken, ja, ich will jetzt aufhören zu snacken oder ich will jetzt abends auf dem Sofa nicht noch eine ganze Tüte Chips essen, aber ich kriege das irgendwie nicht hin, das sein zu lassen, weil ich bin dann so erschöpft und wenn ich dann nach Hause komme, dann will ich mich irgendwie auch belohnen, zum Beispiel. Das ist ein Thema, was dann immer wieder auftaucht und ich dann irgendwie festgestellt habe, irgendwann müssen wir einfach anfangen zu untersuchen, wieso habe ich mir ein Leben erschaffen, wo ich mich abends dafür belohnen muss, dass ich den Tag geschafft habe. Und das hat dann halt weder mit Ayurveda noch mit Gewohnheitstraining zu tun. Und das ist halt ein großer Teil, der für mich eben auch noch einen Unterschied gemacht hat, das zu integrieren.
Ja, absolut. Du hast es jetzt so schön gesagt, ne? Man geht so auf seine eigenen Gewohnheiten erstmal ein und analysiert die, was ganz wichtig ist, um überhaupt erstmal irgendwas umstellen zu können. Ja, so jetzt habe ich das irgendwie so Schritt für Schritt für mich geschafft zu integrieren. Und dann kommt da mein Partner, der seine Sachen macht. Da kommen da meine Kinder, die da was ganz anderes wollen. Und du hast da wirklich richtig viel Erfahrung mit, weil du hast 2 Kinder, richtig? Und einen Mann, die du da alle mit, nicht nur in dein Business quasi mit ins Boot geholt hast, sondern natürlich, bei denen du erstmal angefangen hast, dich natürlich auch auszuprobieren im Kontext. Ne? Also das ist ja auch das Schwierige, wenn wir unter einem Dach leben. Natürlich spielen die Gewohnheiten der anderen einfach auch eine große Rolle. Es sind nicht nur wir. Ja. Wie hast du das irgendwie geschafft, das zu integrieren?
Also der wichtigste Punkt, glaube ich, der allerwichtigste Punkt, das sage ich auch meinen ganzen Müttern, die mich fragen, ist, dass es erstmal für uns Mütter darum geht, wieder zu lernen, uns selbst an erste Stelle zu stellen. Also egal, ob die Kinder oder der Partner oder irgendwer, mit dem wir zu tun haben, daran interessiert ist, was wir machen, müssen wir lernen, für uns selbst Entscheidungen zu treffen. Also wenn ich halt gerne mein Porridge essen möchte, aber alle anderen wollen Brot mit Käse essen, dann sollen die ihr Brot mit Käse bitte essen, aber ich werde dafür sorgen, dass ich mein Porridge habe. Und wenn ich nicht 10 Sachen gleichzeitig vorbereiten möchte, weil ich merke, okay, mir ist mein Porridge wichtig, ich kriege das aber nicht hin, parallel noch das Essen für Kinder und Mann und Schulbrot und so weiter vorzubereiten, dann muss das halt anders verteilt werden innerhalb der Familie. Und das ist natürlich genau das, was du gerade sagtest. Da wird es irgendwie auch erstmal unbequem für die anderen, ne, wenn man die irgendwie mit reinholt ins Boot. Aber meine ganz große Prämisse, die ich wirklich ganz, ganz hoch hänge und was für mich immer noch ein Lernfeld ist, bin weit davon, das perfektioniert zu haben. Aber trotzdem ist es dem Ruf, den ich folge, ist, aus einer leeren Tasse kann man nichts rausgießen.
Ja.
Ich glaube, wir Frauen sind so gut da drin. Ich glaube, Männer mittlerweile auch, aber also die fallen in das gleiche Loch. Aber wir Frauen haben die Tendenz, einfach wahnsinnig viel den Fokus daran zu haben, wie können wir andere versorgen und umsorgen und einfach für die da sein. Und richten uns dadurch ein Leben ein, wo wir selber einfach zu kurz kommen. Und es ist leicht, dann immer zu sagen, ja, aber wenn die Kinder groß sind oder die Kinder sind schuld dran oder der Mann ist schuld dran oder der Job oder die, keine Ahnung, die Eltern, die Freunde, was auch immer. Aber letztendlich liegt das auf unserem Teller. Wenn wir nicht lernen, uns selbst wichtig genug zu nehmen und auch Nein zu sagen, und so, dann wird sich einfach nichts verändern. Und ja, wir haben auch dazu beigetragen, dass wir alle in unserem Umfeld erzogen haben, Ansprüche an uns zu stellen, weil wir die immer bedient haben. Das heißt, es wird sicherlich erstmal unbequem, aber mein wichtigster Schritt und auch wirklich für mich immer noch das Allerwichtigste ist zu lernen, mich mit meinen Bedürfnissen, insbesondere bezogen auf Self-Care-Routinen, am wichtigsten zu nehmen, weil wenn ich nicht dafür sorge, genügend Schlaf zu bekommen und das Essen zu bekommen, was ich brauche, wenn mein Stoffwechsel durcheinander gerät und ich irgendwie nicht mehr meinen Darm entleeren kann für 2 Tage, dann bin ich garantiert scheiße drauf und das kriegen alle um mich rum ab. Nicht, weil ich das will, aber weil ich mein Energieniveau immer weiter erniedrige und einfach gereizter bin. Ich bin dünnhäutiger und wenn dann mein Sohn nach Hause kommt und irgendwie seinen Ranzen einfach hinpfeffert und seine Jacke und es liegt alles rum, dann sage ich nicht, räum das bitte weg. Sondern ich sage so, verdammte Scheiße, jetzt räum den Kram da weg. Und sofort erschaffe ich halt eine Distanz und einen Konflikt. Und deswegen ist einfach für die auch wichtig zu lernen, zu respektieren, dass ich für mich sorge.
Ja, absolut. Und du hast da so ein schönes Stichwort gesagt, es wird erstmal unbequem. Und ich glaube, das müssen wir uns mal erlauben, unbequem zu sein. Ich glaube, das ist halt das, wovor wir am meisten Angst haben, einfach mal kurz unbequem zu sein. Und nicht in einer unregulierten Weise, sondern in einer sehr bewussten Weise, dass das einfach Moment für einen Moment für alle anderen unbequem ist, das sich aber wieder reguliert, ne? So wie jede Veränderung eben.
Ja.
Wie machst du das? Also wie machst du Ayurveda für die Familie? Weil oft höre ich so, oh Gott, wie soll ich das machen? Ich kann doch jetzt nicht für meinen Mann, der einen Pitta-Dosha hat, anders kochen als für mich, die einen Vata-Dosha hat. Und mein Sohn ist, glaube ich, aber ein Kapha-Dosha und meine Tochter ist, glaube ich, Vata-Pitta. Hilfe! So, ja, und da explodiert schon den meisten der Kopf. Und dabei ist es ja gar nicht dieses Bedienen von allen Dosha-Typen. Und ich glaube, da kannst du uns nochmal so ein bisschen mehr zu sagen und wie du das vielleicht persönlich praktizierst.
Ja, total gerne. Also als erstes Mal möchte ich dir und allen anderen Hörern die Illusion nehmen, dass meine Kinder sich komplett ayurvedisch ernähren. Tun die nicht. Am liebsten essen
Habe ich mir fast gedacht.
Nudeln mit Tomatensauce, Pommes, Chicken Nuggets, Schokolade, Gummibärchen, also das volle Programm. Und das dürfen die auch. Also das ist das, wo wir herkommen. Ich habe irgendwie, bin letztendlich, ich kriege jetzt nicht jeden Tag Pommes, aber ich bin auch groß geworden mit ganz normaler, herkömmlicher Kost und habe irgendwie auch überlebt. Und mir ist es super, super wichtig, dass ich die nicht so stigmatisiere, ne? Dass die dann immer das arme Kind in der Schule sind, was sein Schälchen mit Porridge ist, während alle anderen ein Schulbrot kriegen. Das heißt, ganz wichtig für mich ist erstmal wirklich da entspannt zu bleiben, zumal meine Kinder auch, und das finde ich auch total interessant, weil meine Schwester zum Beispiel hat Kinder, die essen eigentlich alles. Bin immer total neidisch, weil meine Kinder essen so gut wie gar nichts. Also Gemüse finden die zum Beispiel furchtbar, geht eigentlich gar nicht, wenn überhaupt nur roh, ist ja auch voll ayurvedisch. Und haben auch die Tendenz, wie alle Kinder, weil das irgendwie in der Kinderwelt schon so offensichtlich so gang und gäbe ist, sich durch den Tag zu snacken. Und meine allergrößte Aufgabe ist, und auch da bin ich weit entfernt von perfekt, mich erstmal damit zu entspannen. Weil ich glaube, das ist das zweite Problem, was wir dann kreieren. Jetzt fangen wir an mit Ayurveda und kriegen es an, für uns auch hin, Dinge umzusetzen. Aber dann denken wir so, oh Gott, was machen die anderen? Die werden übermorgen an Krebs erkranken wahrscheinlich, wenn die das nicht sofort verändern. Und übergeben so eine Art von Druck oder Anspruch. Und was ist die Folge von Druck und Anspruch? Widerstand. Ich kann den in meinen Kindern sehen, weil ich habe auch immer noch diesen Anspruch. Ich bin da nicht frei von. Aber was ich für mich versuche, ist, diesen Anspruch loszulassen. Also den Anspruch loszulassen, dass die sich genauso ernähren müssen wie ich. Das ist für mich so die Grundlage, sozusagen das Fundament. Und dann ist es aber natürlich so, dass es bestimmte Dinge gibt, die ich denen mitgeben möchte und die mir super wichtig sind. Also mir ist es super wichtig, dass die mitbekommen, es gibt unterschiedliche Qualitäten von Ernährung. Also die fragen schon immer, ist das gesund oder ist das nicht gesund? Oder ist das gut für meinen Körper oder ist das nicht gut für meinen Körper? Die wissen auch, wenn die erkältet sind, gibt es keine Milchprodukte, weil Milchprodukte Schleim fördern. Und wenn die erkältet sind, was bei Kindern natürlich immer mal vorkommt, dann, weil die in der Kapha-Lebensphase sind und die deswegen Erkältungskrankheiten kriegen, in der Phase Zeit gibt es halt keine Milchprodukte. Das ist eine Kleinigkeit, aber die wachsen zumindest in der Form von einem Bewusstsein auf, dass das dass es irgendwie eine Wirkung gibt, also dass ein Nahrungsmittel eine Wirkung hat auf unseren Körper. Und das ist mir total wichtig. Eine andere Sache, die mir wichtig ist, ist, dass wir warm frühstücken. Und wenn das bedeutet, die kriegen Spiegelei, ist es auch okay, aber erstmal ist das ein warmes Frühstück. So, meistens essen wir irgendwelche, keine Ahnung, heute Morgen gab es ein klassisches Hirseporridge oder Dinkelgrießbrei oder wenn die Müsli wollen, kriegen die von mir aus auch, aber dann ist es mit warmer Milch und ein bisschen Zimt drüber. Also so, dass die, und die dürfen auch mal kaltes Müsli essen, ist auch okay, aber dass die so eine Idee davon bekommen, ja morgens, zumindest unter der Woche, was Warmes im Bauch. Das ist was, was mir auch mittlerweile tatsächlich, oder was denen auch leicht fällt, ne, weil diese ganzen Frühstücksbrei sind für die meisten Kinder ja lecker, die sind irgendwie alle süß. Die essen nicht den gedünsteten Apfel, den ich dazu mache für mich und Matthias. Den finden die wieder eklig. So kriegen die entweder kein Obst dazu oder sowas wie den von so einem Bio-Apfelmus aus dem Glas. Das ist dann irgendwie für mich eine Synthese. Das ist jetzt nicht hardcore-ayurvedisch, aber es ist zumindest, kriegen die mit, worum es geht. Das sind so Sachen, die mir total wichtig sind. Und Matthias und ich haben immer Phasen im Jahr, mal zweimal im Jahr, wo wir detoxen. Immer im Frühling und im Herbst. Und in der Phase müssen die Kinder mitmachen. Also in der Phase ist bei uns Zuckerverbot. Das heißt, wenn die jetzt zu einem Kindergeburtstag eingeladen sind, ne, dann können die das natürlich da trotzdem essen, dann gehe ich da nicht hin, dann darf es aber nicht. Aber bei uns ist in der Zeit, wird auch alles weggeräumt, es gibt auch keine Marmelade auf Brot, es gibt keinen Nutella auf Brot oder auch Bio-Schokocreme oder so, sondern es gibt einfach gar keinen Zucker in der Zeit, keinen Saft und nichts, sondern dass die mitkriegen, es gibt Phasen, wo man das auch nicht macht und wo die auch lernen, dass man darauf verzichten kann und dass das normal ist. Das ist mir total wichtig, weil ich möchte, dass die mitkriegen, dass das, was wir zu uns nehmen, eine Wirkung hat auf unseren Körper. Oder zum Beispiel mein Sohn, der kommt jetzt langsam in die Pubertät und da fängt es an, dass der so unreine Haut kriegt. Und dann, der hat mich jetzt ein, zwei Mal gefragt und dann meinte ich so, ja, du müsstest weniger Zucker essen, dann wird es besser. Aber ich sage jetzt nicht, du darfst keinen Zucker mehr essen, aber ich mache ihm die Konsequenzen deutlich, die das hat. So, ja, wenn du möchtest, dass das besser wird mit der Haut, das, so schlimm ist es noch nicht, ich warte darauf, wenn es schlimmer wird, dann wird es wahrscheinlich irgendwann, wird er damit wahrscheinlich selber anfangen. Aber dass die wissen, dass das die Konsequenz davon ist, von dem, wie die sich ernähren.
Ja, absolut. Und wie du das schon so schön ausdrückst damit, das Einzige, was wir machen können, ist ja eine Erfahrung zu schaffen. Und eben auch durch die, sage ich mal in Anführungszeichen, schlechten Erfahrungen, halt die Kinder auch selber durchgehen lassen. Ja. Ja? Und ich glaube, wenn du deinen Alltag, deine Ernährung mit Bewusstsein gestaltest, dann ist es ja schon unglaublich viel, was die Kinder mitnehmen. Wir denken immer, dass wir sofort irgendwie oder dass die anderen auch sofort in die Umsetzung kommen müssen. Wenn ich mich so an meine Kindheit erinnere, das war auch sehr bewusst. Ich fand es auch zum Kotzen manchmal, dass es da immer die Vollkornnudeln gab, ja, oder den Vollkornpizzateig. So. Und ich hatte sicherlich auch eine große Rebellionsphase. Aber so im Nachhinein einfach zu wissen, was gesunde Ernährung ist, theoretisch, ja. Und da dann wieder sich selber zu erlauben, hin zurückzufinden, ne? Und das muss immer von einem selber quasi passieren. Und ja, und es ist total schwer, Ansprüche loszulassen.
Absolut. Wahnsinnig schwer, Ansprüche loszulassen. Aber es gibt tatsächlich so kleine Schritte, wo ich merke, dass das in bestimmten Bereichen, wo ich den Anspruch eben wirklich losgelassen habe, dass das funktioniert. Zum Beispiel stehe ich ja immer als erstes auf und mache halt morgens meine Morgenroutine. Und mittlerweile ist es so, dass Matthias das tatsächlich auch macht und wir jetzt im Urlaub angefangen haben, weil Luke meinte, er will irgendwie gerne ein bisschen fitter werden. Und dann hat er einfach auch mitgemacht und wir irgendwie immer zusammen laufen gegangen sind oder wir haben so ein Hit-Workout zusammen gemacht und manchmal macht er auch Yoga mit. Also, dass wir oft jetzt morgens zusammen hier stehen und eine Viertelstunde bevor für die Frühstück und so weiter losgeht, dann zusammen halt eine kleine Morgenroutine machen. Und das ist dann einfach, es ist normal. Also es gibt halt keine Frage darüber, dass man aufsteht früher, um seine anders in den Tag zu starten. Nicht, dass die das jetzt schon machen, komplett die ganze Zeit oder sich hinsetzen und meditieren, aber die kriegen das halt mit. Also die kriegen das mit, es ist einfach normal, dass das gemacht wird. Und das finde ich halt schon auch wichtig.
Ja, super. Ja, du bist ja nicht nur Mama und Ehefrau, sondern du bist auch Unternehmerin. Und das finde ich auch ganz spannend. Das ist sicherlich auch eine Frage, die vielen unter den Nägeln brennt. Wie schaffst du diesen Spagat zwischen Beruf, zwischen Familie, aber auch in einer gewissen Art und Weise von einem spirituellen Leben?
Ja, also super wichtig ist für mich halt meine Morgenroutine. Also ich stehe in der Regel zwischen 1,5 und 2 Stunden auf, bevor ich Frühstück koche. Also ich stehe zwischen 4:45 und 4:55 in der Regel auf. Und natürlich gibt es Tage, wo ich später aufstehe und am Wochenende stehe ich auch nicht so früh auf. Aber weil ich halt um 10:45 ungefähr anfange, Frühstück zu machen, das ist die Zeit, die ich brauche. Das ist wirklich die Zeit, die ich brauche, damit mein Darm sich vernünftig entleeren kann morgens, damit ich meine Meditation reinkriege, meine Bewegungseinheit, manchmal Journaling, dass ich wirklich einfach in Ruhe starten kann und Zeit für mich habe, die wirklich nur von mir gestaltet wird, unabhängig von den anderen. Das ist für mich die absolute Grundlage. Und dann ist es auch so, dass ich mein Business natürlich so gestalte, dass es für mich bezogen auf meine Routinen und meine spirituelle Praxis funktioniert. Also ich habe einen Reminder an meinem Computer und in meinem Telefon 3-mal am Tag, der mich erinnert daran, dass ich nicht dieser Körper bin, sondern Energie, so zum Beispiel. Oder dass ich morgens in der Regel das Mittagessen vorbereitet habe. Schon wenn ich Frühstück vorbereite, bereite ich auch das Mittagessen vor. Und es gibt ungefähr eine Stunde Mittagspause, dass ich halt Mittag koche und ich mit Matthias zusammen esse in der Regel zur gleichen Zeit. Und danach mich noch 5 bis 15 Minuten aufs Sofa lege und dann mit dem Hund eine Runde gehe. Also es ist sozusagen eine Stunde Pause, um einmal rauszukommen, Ruhe zu finden. Das ist mir total wichtig. Und dass wir wirklich Qualitätszeit mit den Kindern zusammen verbringen. Also eine ganze Zeit lang ist uns das schwer gefallen, weil wir natürlich dadurch, dass es keine von außen vorgegebenen Start- und Endzeiten im Job gibt und Matthias und ich super inspiriert sind von der Arbeit, die wir machen, ist es schwer, da manchmal einen Stopp zu finden und nicht einfach weiterzuarbeiten. Und dann die Kinder, ne, dann irgendwie die Kinder abholen, zum Hobby bringen, weiterarbeiten, wieder abholen, zurück, ein Abendessen, irgendwie so, dass sich das eine Zeit lang so gezeigt hat, dass es ziemlich zerfleddert und wir einfach relativ viel immer noch extra gemacht haben. Und ich irgendwann gesagt habe, so, wir brauchen, weil die Kinder natürlich auch, die sind mittlerweile relativ alt, 8 und 12, jetzt noch nicht ewig alt, aber zumindest relativ selbstständig und haben irgendwie ihre Hobbys und Freunde und Verabredungen. Und wir festgestellt haben, durch dass sich das so überschneidet ständig, haben wir kaum noch explizit Zeit dann für, wir als Familie machen was zusammen, außer dann mal am Wochenende irgendwie. Und dann haben wir den Familiennachmittag eingeführt. Also mittwochs, heute, wenn wir das Interview aufnehmen, ist immer Familiennachmittag. Also allerspätestens ab 3 ist Familienzeit, bis wir ins Bett gehen. Und dann machen wir immer unterschiedliche Sachen. Wir haben zum Beispiel, vorletzte Woche haben wir Halloween-Kekse gebacken und manchmal gehen wir ins Schwimmbad oder wir machen gemütlichen Filmnachmittag auf dem Sofa oder wir machen Spielenachmittag oder wir gehen in einen Indoor-Spielplatz. Also manchmal große Sachen draußen, manchmal Kleinigkeiten drin, aber es ist mal explizit wir als Familie und der Abschluss ist immer eine Dankbarkeitsrunde. Dankbarkeit und was bewegt mich gerade oder was beschäftigt mich gerade oder auch manchmal, was finde ich eigentlich gut an den anderen in meiner Familie oder wovor habe ich Angst in der nächsten Zeit, also dass wir so eine kleine Runde machen von einer, weiß ich nicht, halbe, dreiviertel Stunde, wo jeder mal das Wort bekommt auf eine andere Art und Weise, weil sowas machen wir im Alltag halt irgendwie natürlich nicht besonders oft, aber das fördert, das ist interessant, seitdem wir das machen, das fördert diese Art und Weise, miteinander zu sprechen, das ist halt total schön. Also es braucht für mich starken Gleichgewicht zwischen dem, wie ist die Qualität, die ich in meinem Leben brauche, also meine Morgenroutine, meine Struktur, aber eben auch die Qualitätszeit mit den Menschen, die am allerwichtigsten sind in meinem Leben. So, das, und dann, dass das Business danach seinen Raum findet.
Ja, super schön. Wie nehmen deine Kinder das an, so dieses, ne, auch so einen ganzen Nachmittag, gerade wenn man dann so in die Pubertät kommt, mit der Mama und dem Papa zu verbringen und der Schwester oder dem Bruder eben, wie nehmen die das eben an, so diesen Nachmittag? Und auf einer anderen Ebene hast du Beziehungen angesprochen und Beziehungen gehen auch immer mit Konflikten einher. Wie löst du das quasi?
Haben wir nie Konflikte. Da sind wir drüber hinausgewachsen. Gibt's gar nicht mehr. Meine Kinder streiten auch nicht, weder mit uns noch miteinander. Scherz, gibt's natürlich total viel. Also die erste Frage war ja, wie nehmen die das an? Und am Anfang war das noch so okay, wir verabreden uns, um irgendeine Aktion zu machen. Das haben die dann irgendwie verstanden. Ah, schwimmen gehen. Okay, wir gehen schwimmen, das könnten wir. Oder ne, wir verbringen den Nachmittag zusammen. Das haben die, dauert im Moment länger, weil wir keine größere Aktion machen. Das ist trotzdem Familienzeit ist, aber die lieben das total. Gerade der Große, der ist jetzt 12,5. Da fängt es erst so an mit der Pubertät. Aber die fragen dann schon mal, was machen wir am Mittwoch? Was wollen wir da machen? Das besprechen wir dann meistens am Wochenende vorher, so, was wir da so planen. Und die genießen das, glaube ich, sehr, dass es einfach so eine für die Familie gesicherte Zeit gibt. Die einfach, die ist einfach festgelegt. Das merke ich sowieso, ne? Unsere Kaffer-Kinder, die einfach super auf diese Strukturen stehen. Gerade unser Großer, der hat in seiner individuellen Konstitution auch relativ viel Kaffer und der will am besten ganz genau wissen, wann was passiert. Das ist immer gleich, da kann er sich drauf einstellen. Das finden die total, das finden die großartig.
Aber der absolute Wartehorror.
Ja, genau. Genau. Aber das, also die, wir genießen das gemeinsam tatsächlich zu viert sehr. Und die zweite Frage war, was war das mit den Konflikten, war das, ne?
Genau, ja.
Also bei uns ist das, was wir vollständige Kommunikation nennen, total wichtig. Also wir streiten uns, wir sind auch immer mal wieder ungerecht zu den Kindern oder sagen blöde Sachen, die wir dann bereuen. Aber was wir immer machen, ist, dass wir uns dafür entschuldigen, wenn wir blöd waren. Also gesagt, oh, tut mir leid, ich war irgendwie angestrengt, es hatte mit dir nichts zu tun und du hast es abbekommen, es tut mir wirklich leid, dass wir das wirklich sagen, weil das ist so, geht so schnell, ne? Ich meine, wir machen das alle mit allen, aber es geht so schnell, dann bin ich gestresst, weil, keine Ahnung, ich will irgendwie noch XY noch zwei Podcast-Interview aufnehmen und dann passt das nicht und dann hat, keine Ahnung, Tilda sitzt ein Pups quer oder die muss irgendwie noch Hausaufgaben machen, hat eine Frage, was passt mir gerade nicht rein und dann nervt mich das total. So. Und das kriegt die dann natürlich, das kriegen die halt natürlich dann manchmal ab. Und da einfach immer wirklich offen zu sein und im Nachhinein zu sagen, so, oh scheiße, tut mir total leid, das hatte mit dir nichts zu tun. Und die Kinder sind total schnell da drin zu sagen, schon okay, Mama, ich bin auch manchmal blöd drauf. Also die sind da total super schnell. Das ist mir super wichtig, das anzuerkennen. Und wenn ich merke, bei denen ist was los, wirklich dran zu bleiben. Also wirklich, wirklich dran zu bleiben, eine Gesprächskultur zu entwickeln, dass wir feststellen, so ja, es gibt Konflikte und dann aber Gespräche außerhalb von diesen Konflikten, wo wir merken, es gibt eine Ebene, auf der wir uns immer wieder treffen können. Also unser Großer zum Beispiel, der macht das total gerne, wenn ihn irgendwas bewegt oder auch wenn irgendwas doof war oder wenn irgendwas ansteht, was ihn beschäftigt. Wenn wir ihn ins Bett bringen oder wenn er im Bett ist und wir nochmal gute Nacht sagen, dann sagt er immer so, oh Mama, ich mache mir irgendwie komische Gedanken. Und dann sprechen wir darüber. Dann sitzen wir da manchmal noch eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde und reden darüber in so einem anderen Modus. Ich weiß nicht, ob du das kennst, so abends kurz vorm zu Bett gehen, das ist ja irgendwie immer so ein bisschen eine andere Energie. Und reden dann darüber, was ist das, was mich wirklich bewegt. Also, dass es sozusagen unterschiedliche Gesprächsebenen gibt. Natürlich gibt es Absprachen und Alltagsgespräche und dann sehe ich den auch mal tagelang nicht. Oder es ist mal ne, so wie Fußball und Freunde und Schule und keine Ahnung. Aber es gibt immer wieder diese Andockpunkte, dass wir das haben, dass wir sowas wie Anker haben, in denen wir wissen, wir sind uns nah. Dass das immer sein darf, dass die wissen oder dass wir alle vier wissen, in unserer Familie, in unserem Zusammenhalt sind wir sicher und wir können alles ansprechen und sagen und zeigen, was los ist. Und dann ist nicht schlimm, weil Matthias und ich, wir können auch richtig, richtig, richtig gut streiten. Wir werden auch voll laut, mega explosiv, sind auch super ungerecht und so, also ganz doof, geht meistens relativ schnell, dass du dann nach 10 Minuten oder 20 Minuten ist dann auch wieder gut und dann sind wir in der Regel so, oh scheiße, ey, tut mir voll leid, ich war total ätzend zu dir. Lass mal gucken, worum es eigentlich geht. Also, dass wir immer wieder schauen, worum geht es eigentlich, ne? Weil so der Klassiker irgendwie, keine Ahnung, so, immer kommst du zu spät oder die scheiß Zahnpastatube oder ich hatte doch schon gestern gesagt, du sollst XYZ. Das haben wir natürlich und dann aber immer wieder zurückzurudern, zu finden, so, warte mal ganz kurz. Worum geht es eigentlich? Also keine Ahnung, wir haben uns vor zwei Tagen irgendwie zum Beispiel total gestritten. Und ich dann gestern nochmal meinte, weißt du was, ich glaube, ich war auch total eklig zu dir, weil erstens bin ich aufgeregt wegen der Reise, die vor mir steht und ich kriege auch, glaube ich, bald meine Tage. Also ja, ich fand XY schon blöd, aber dass ich so scheiße zu dir war, das hatte mit dir eigentlich nichts zu tun. Es tut mir echt leid.
Ja, ich glaube, da sprichst du zwei sehr wichtige Punkte an. Zum einen hast du die Basis angesprochen, auf der Konflikte ausgetragen werden können. Das heißt, wenn du eine Basis von Vertrauen, von Nähe hast, dann gibt es dem Ganzen auch ein ganz anderes Fundament, Konflikte austragen zu können. Ja. Was nicht heißt, ne, dass nur weil wir in anderen Punkten Nähe schaffen, dass wir dann die Sau rauslassen können. Ne? Ja. Aber dass, wenn es passiert, dass es einfach menschlich ist. Ne? Und ja. Dass da auch wieder, ja, sich selber zu reflektieren, einfach viel wichtiger ist, als perfekt zu sein.
Ja. Ja.
Und absolut toll.
Was ich halt total, vielleicht noch ein ganz kurzer Punkt, was ich total wichtig finde, ist, wir streiten halt auch vor den Kindern. Also wir die kriegen dann auch mit, irgendwie, dass wir total blöd sind. Das ist total süß, weil die schon dann anfangen, Tilda immer so, oh, könnt ihr mal aufhören? Das haben eh beide was damit zu tun. Könnt ihr euch jetzt einfach wieder vertragen? Aber dass die mitbekommen, dass wir uns streiten und dass sie auch mitbekommen, dass wir uns da wieder vertragen. Dass das für die sicher ist, dass die wissen, dass Konflikt ist nicht an sich bedrohlich, sondern dass Konflikt dazu da ist, um die Lücken, die sowieso schon vorher da waren, der Unmut oder die Vorwürfe, die schon da waren, dass die raus müssen, damit es gelöst werden kann und damit nach dem Konflikt mehr Nähe entsteht, als vorher da war. Dass die das verstehen. Und das ist, glaube ich, was total wertvoll ist, was für mich eine hochgradig spirituelle Praxis ist sozusagen für die Kinder, dass das einfach hier immer, dass die Luft immer rein ist. Ja, es gibt dann mal, dann wird es irgendwie stinkig und neblig und dann gibt es einen Konflikt und dann ist wieder gut.
Ja, und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, denn ich denke, die meisten Kindheitstraumata haben damit zu tun, dass diese Sicherheit nicht da ist, dass dieser Konflikt eben was so auseinanderreißt, was eben nicht mehr eine Lücke schließt, sondern einfach ein riesiges Loch auftut. Ne? Und ich denke, damit erzieht man Kinder auch zu einem, einer Konfliktfähigkeit, weil Konflikte gehören halt zum Leben dazu, ja, und das ist nicht unbedingt was Schlechtes. Super wichtiger Punkt, total schön. Ja. Und viele denken sich jetzt auch vielleicht, boah, die Dana, ne, die hat es irgendwie geschafft, die hat das alles integriert, die hat auch noch ihren Mann, der sie in ihrem Business unterstützt. Und ich würde gerne mit dir noch so ein bisschen darüber reden, warum das vielleicht nicht unbedingt was für jeden ist, mit dem Partner zu arbeiten oder warum das nicht unbedingt notwendig ist, um Nähe zu schaffen. Nee. Magst du vielleicht da noch irgendwie sowas dazu sagen? Vielleicht auch so, wie du dich vielleicht davon gelöst hast, den Partner bei allem integrieren zu wollen, wie du schon sagst, so, ne, du hast irgendwie das geschafft, so dir Zeit für dich zu nehmen, was ich übrigens auch als super wichtigen Punkt sehe, weil ich glaube, dass wir nur Nähe kreieren können, wenn wir Distanz beziehungsweise für uns Zeit des Alleinseins auch haben.
Ja, definitiv, das sehe ich ganz genauso. Und ich bin da tatsächlich nicht besonders gut drin. Für mich ist es leichter, jetzt eine Morgenroutine zu etablieren und da meine Zeit frei zu schaufeln, als zum Beispiel Nein zu sagen, wenn Tilda mich fragt, kannst du mit mir, wollen wir Mensch ärgerlich nicht spielen? Und dann sagen sie, eigentlich wollte ich jetzt gerade ein Buch lesen, aber ich bin ja eine gute Mutter. Oh, das finde ich richtig schwer, da dann eben für mich zu gucken, was ist für mich wirklich die Priorität. Das ist tatsächlich eine große Herausforderung. Aber bezogen auf Partnerschaft, ich habe jahrelang, also wirklich, wirklich jahrelang, gerade als ich angefangen habe mit Yoga, war ich relativ stark, würde ich sagen, in so einem emotionalen Quetsche mit Matthias unterwegs. Ich dachte, du musst auch Yoga machen, du mit deinem scheiß Fußball. Weil das ist so toll und das ist ja nicht nur Turnen, sondern auch persönliche Weiterentwicklung. Und wenn ich das jetzt weitermache und du nicht, dann entwickle ich mich weiter und du nicht und dann werden wir bestimmt irgendwann nicht mehr zusammen sein. Das ist super, also hat auch super funktioniert. Schön, richtig, richtig gut so emotional Druck gemacht. Also wie man sich vorstellen kann, das war natürlich tatsächlich genau das komplette Gegenteil. Also er wollte überhaupt nicht. Und das, was ich da ganz interessant finde, ist den Standpunkt, dass wir Menschen alle, aber Männer noch mehr als Frauen, den Menschen, die wir lieben, eigentlich das geben möchten, was die sich für uns wünschen. Also wir sind, ich glaube, biologisch, evolutionär sind wir alle sowas wie Ja-Sager. Wir wollen das so gerne. So wie ich einfach Ja sagen möchte, wenn Tilda mich fragt, spielst du mit mir, Mensch, ärgere dich nicht. Auch wenn es da einen Konflikt gibt in mir, weil ich auch was anderes habe. Also wir sind, eigentlich wollen wir das. Und ich glaube, Männer haben das bezogen auf ihre Frauen in Partnerschaft noch viel bedingungsloser, als wir das haben. Allerdings ist es natürlich total ätzend, wenn ich ihm im Subtext eigentlich sage, ich habe es übrigens geschnallt, du nicht, besser, du gehst mal meinen Weg, weil das ist nämlich der richtige, weil du bist sonst der Vollhorst. Dann müsste er halt intern, also in seinem System, müsste er dem zustimmen, dass er der Vollhorst ist, wenn er mir folgt in diesem Weg. Das geht halt nicht. Also dann würde er sagen, ja stimmt, ich bin der Vollidiot, ich habe es voll nicht geschnallt und ich mache hier den totalen Quatsch. Ich mache mal lieber so, wie du das sagst. Das geht in dem eigenen, in seinem System natürlich nicht. Das geht einfach nicht. Das ist ein innerer Konflikt. Das heißt, eigentlich würde er gerne mir geben, was er will, aber das geht nicht, wenn in ihm das so passiert. Das heißt, es hat eigentlich erst funktioniert, also er konnte mir erst folgen auf meinem Weg und zwar auf seine Art und Weise, als ich für mich irgendwann entschieden habe, okay, es geht für mich um mich. Es geht einfach um mich. Das passt zu meinem, was ich meine mit der Tasse, dass ich eigentlich angefangen habe, mich um meine Tasse zu kümmern und gesagt habe, so, that's me, meine Ziele, mein Weg. Ich gehe mit euch zusammen, aber das ist mein Teil des Weges. Da konnte der anfangen, Interesse daran zu entwickeln. Und Matthias hat einen anderen Weg. Jeder von uns muss seinen eigenen individuellen Weg finden. Und Matthias freut sich darüber, dass ich jeden Tag lecker koche. Und er findet es auch geil, sich mal eine Fertigpizza reinzuschieben. Oder gestern hat er für sich alleine gekocht, weil ich unterwegs war. Oder Montag war das. Hat er sich Spaghetti Bolognese gekocht und hat sich total darüber gefreut, dass er dann selber Essen gekocht hat irgendwie. Natürlich ist das jetzt nicht hardcore ayurvedisch, obwohl er dann ganz stolz da schon irgendwelche anderen Gewürze mit reintut, damit es leichter verdaulich wird. Aber es ist halt sein Weg. Und die einzige Chance für unseren Partner, uns näher zu kommen oder auch Interesse daran zu haben, was wir tun, geht nur, wenn erstens wir keine Meinung darüber haben, was seine Interessen sind, sein Fußball oder keine Ahnung, seine anderen Interessen. Und wenn es auch in Ordnung ist, wenn das für ihn nichts ist. Wenn wir eine Meinung darüber haben, dass er ein Vollidiot ist, wenn er sich nicht für Yoga oder Spiritualität oder Ayurveda interessiert, dann ist das für ihn extrem unattraktiv, da überhaupt mal so reinzufühlen oder reinzugucken. Und er hat sein Weg, hat jetzt angefangen zu meditieren und mal mehr, mal weniger und immer mal macht er Yoga schon seit Jahren, auch on and off, natürlich nicht so wie ich, aber so wie er das macht. Oder dann geht er auch laufen und macht halt so die Sachen, die für ihn gut funktionieren. Und in dem Moment, als ich bezogen auf die Arbeit, als ich halt das auch da losgelassen habe und eher gedacht habe, so, okay, ich bräuchte eigentlich jemand, der mehr mit Verantwortung übernimmt, da fing das an, dass das für ihn attraktiv war, dass er gesagt, okay, vielleicht versuchen wir das mal zusammen. Und ey, ganz ehrlich, es war ein sehr, sehr holpriger Weg. Es hat bestimmt 2 Jahre gedauert, bis er seinen Platz gefunden hatte in meinem Unternehmen, was nicht mehr mein Unternehmen ist, sondern es ist fast mehr sein Unternehmen und ich darf halt nur die Vision vorgeben sozusagen. Also es ist gleichberechtigt, aber er ist der Unternehmer und ich bin sozusagen das Content-Mädchen. Das hat total lange gedauert. Es war einfach echt ein Prozess, auch voller Konflikte und Vorwürfe. Und für mich ist es toll, weil ich habe schon immer irgendwie davon geträumt, jetzt retrospektiv mit meinem Partner einfach möglichst viel Zeit zu verbringen und die gleiche Vision zu teilen und einfach da ein gemeinsames Projekt nach vorne zu bringen. Aber ich bin davon 100% überzeugt, dass es das nicht sein muss, weil wenn unsere Interessen relativ weit auseinandergehen, was sein darf, ne? Vielleicht ist der eine irgendwie, keine Ahnung, hat halt Bock, irgendwie Zahnmedizin zu machen und der andere ist, keine Ahnung, Yoga-Lehrer oder hat halt Bock, einen Kaffee aufzumachen, dann geht das halt nicht so dicht, nicht so eng zusammen. Und das ist erstmal vollkommen in Ordnung. Was, finde ich, die wichtigste Grundlage ist, den anderen in seinem Sein oder in seinen Interessen nicht zu entwerten, sondern wertzuschätzen, was da ist. Und dann ist es tatsächlich öfter, als dass es dann nicht der Fall ist, doch so, dass irgendwann ein Bedürfnis entsteht, wenn die Partnerschaft wirklich inspirierend ist, und da ganz viel Nähe und Verbundenheit ist, dass es doch ja irgendwie eine gemeinsame Vision gibt oder entsteht dadurch. Ne? Dass man irgendwie denkt, oh, es wäre irgendwie cool, wenn wir so ein gemeinsames Projekt hätten. Nicht nur die Kinder als gemeinsames Projekt, sondern irgendwas auch gemeinsam bewirken in der Welt. Und dann kann das vielleicht eine Kleinigkeit sein oder man engagiert sich ehrenamtlich oder vielleicht wird es dann doch irgendwann ein Business, aber das muss halt eben nicht sein.
Ja, und ich finde, dass auch Ayurveda und Yoga, wenn wir uns das wirklich, wirklich zu Herzen nehmen und wirklich da in die Tiefe gehen, uns unglaublich dabei helfen können. Ja. Weil im Yoga können wir sehen, dass jeder sein eigenes Dharma hat, seinen eigenen Lebensweg, seine Aufgabe, seine Talente. Und Ayurveda zeigt uns, dass jede Konstitution anders ist, jede andere Bedürfnisse hat. Wenn ich einen Kapha-Dosha habe und der spielt Fußball wunderbar, weil dann kommt er nämlich richtig, richtig ins Schwitzen, viel mehr als beim Yoga und ja, kann sich dadurch vielleicht auf eine Art und Weise viel besser ausgleichen, ja. Und dann eben aber auch loszulassen, wenn ich sehe, oh, da ist jemand mit Pitta Dosha und der schießt sich da jetzt noch mehr ins Aus. Aber denjenigen diesen Weg gehen zu lassen, weil wenn wir unseren eigenen Weg reflektieren, dann haben wir meistens aus unseren Fehlern auch gelernt, ja, und das Wertvollste daraus gezogen. Und da denke ich eben, wie du das schon so schön gesagt hast, diese Wertschätzung für einen individuellen Weg, ja, und das ist ja auch genau das, was wir uns ja wünschen. Ja. Wir wünschen uns eigentlich nichts mehr, als dass jemand unseren Weg wertschätzt. Und gleichzeitig wollen wir das dann häufig jemand anderem eben auch überstülpen, ja, ja. Anstatt das zu honorieren, dass das, was wir uns geschaffen haben und dass dieses, was wir uns aufgebaut haben, was für uns funktioniert, dass das für uns so wertvoll ist und das, was jemand anderes aufbaut und für ihn funktioniert, vielleicht was ganz anderes ist und dass er vielleicht aber auch noch nicht an dem Punkt ist, dass er was für sich geschaffen hat, was funktioniert und das auch erstmal so okay ist.
Ja. Ja, ich glaube, es gibt schon eine Grenze, habe ich gerade so gedacht, weil das ist genau wie du gesagt hast, das ist super wichtig. Und es gibt natürlich auch, wenn wir in einer Partnerschaft zusammenleben, gerade wenn wir Kinder haben und wenn wir dann auch noch ein Business zusammen haben, gibt es natürlich Konsequenzen in meinem Verhalten für den anderen relativ schnell.
Ja.
Und an der Stelle ist es super wichtig, und das sind auch unsere größten Wachstumsbereiche, einfach transparent zu sein und eine Balance zu finden zwischen, okay, das ist seine Grenze und er will sich weiterentwickeln und er steht noch nicht da, wo er steht, und XYZ brauche ich jetzt aber von ihm trotzdem, damit es funktioniert für mich, weil sonst wäre die Konsequenz nämlich Folgendes. Das heißt, es gibt schon da Reibungspunkte und das ist, also gerade Reibungspunkte bezogen auf Wachstum, wenn ich irgendwie, ne, bei mir ist so der Klassiker, mein Vata oder Vata Pita schießt dann über und dann habe ich zu viele Ideen und neue Projekte und dann will ich das nochmal und das nochmal und das nochmal und das noch machen. Und das hat mich wahnsinnig gemacht, weil Matthias dann angefangen hat zu sagen, so, nee, das machen wir jetzt nicht. Was spinnst du? Ist auch sowieso überhaupt mein Business, was bildest du dir eigentlich ein? Und da irgendwie eine Wertschätzung nach und nach zu entwickeln, und das ist also eines meiner Wachstumsfelder, aber ich bin so dankbar mittlerweile, dass der da ist und immer wieder sagt, ah, das machen wir jetzt nicht. Super Idee, machen wir nicht, weil wir haben einfach nicht so viel Kapazitäten und Zeit dafür, machen wir einfach nicht. Und gleichzeitig dann, also dann, das ist für mich ein Lernfeld, mich da sozusagen reinzubegeben, weil er ist der Unternehmer, er kann das tatsächlich als erstens als Unternehmer und zweitens als Peter-Kaffer-Typ deutlich besser einschätzen als ich, mein Vata-Wahnsinn, ob es sinnvoll ist, das zu machen oder nicht. Und mich da dann willentlich unterzuordnen und zu sagen, so, okay, alles in mir schreit danach, jetzt da lang zu rennen, aber er sagt, ich soll das nicht tun. Dann sitze ich hier und finde das erstmal doof, aber ich bleibe jetzt einfach hier sitzen und atme tief in meinen Bauch. Aber natürlich ist das immer wieder Konfliktpotenzial, ne? Ja. Zum Beispiel.
Ja, super wichtiger Punkt. Ja. Ja. Ja, absolut. Ja, ich denke, das ist eben die Schwierigkeit, diese zwei Wege, auch je unterschiedliche sind, man geht ihn ja trotzdem noch gemeinsam. Ja. Ne? Man geht ja nicht in zwei unterschiedliche Richtungen. Ja, und genau. Irgendwo muss man dann immer wieder schauen, wie man zusammenfindet. Ja, total schön, aber auch toll, wie du das gesagt hast, ne? Dann auch immer wieder zu schauen, wo beeinflusst mein Verhalten den anderen, und das eben nicht als Vorwurf vielleicht zu äußern, sondern eben zu sagen, XY ist die Konsequenz, ne? Ja. Und dass man da eben dann wieder schauen kann, und da sind die Kompromisse halt so wichtig, ne?
Ja.
Ja. Dana, ich würde für dich gerne noch zum Schluss fragen, was für dich so dein Dharma ist, dein Seelenplan?
Mein Seelenplan ist es, Menschen herauszufordern, wirklich 100% Verantwortung für ihr Leben zu übernehmen, zu erkennen, dass ich einerseits die Verantwortung dafür trage, was ich bisher erlebt habe und nicht, ich bin nicht schuld an den Ereignissen in meinem Leben, aber ich trage die Verantwortung für die Erfahrung, die ich mit diesen Ereignissen gemacht habe, nach hinten raus und nach vorne raus. Wenn ich das wirklich, wirklich, wirklich annehme, dann habe ich die Chance, mich reinzubegeben in die Power, die ich eigentlich habe, von der die allermeisten Menschen keine Ahnung haben, wie viel Power das tatsächlich eigentlich ist. Deswegen bin ich manchmal auch wahrscheinlich direkter oder vielleicht provokativer, als das manch anderer ist, weil ich glaube, dass es für viele von uns, gerade wenn wir in diesem eigenen Nebel drinstecken, so eine Art Wake-up-Call braucht, sowas wie, Hallo, jemand zu Hause. Ja, vielleicht gefällt dir dein Job nicht. Ja, vielleicht hast du 10 Kilo zu viel und hast irgendwie eine XY-Diagnose. Vielleicht weißt du nicht, ob dein Partner das aktuell ist, weil ihr habt euch in eine ziemlich idiotische Situation reingeritten. Vielleicht machen deine Kinder Dinge, die dir nicht gefallen oder die nicht irgendwie deiner Vision entsprechen. Dann ist es jetzt an der Zeit, die Verantwortung zu übernehmen und nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern wirklich loszugehen. Und zwar nicht, weil mach's mal besser, sondern weil du keine Ahnung davon hast, wie viel Power in dir steckt und wie sehr du das tatsächlich eigentlich in der Hand hast, wenn du das in die Hand nehmen würdest.
Ja, schön. Hast du rückblickend auf das Gespräch für uns vielleicht noch 3 Tipps, die dir in den Sinn kommen? Wie können wir jetzt als erstes damit starten, eben das, worüber wir gesprochen haben, Ayurveda mit der Familie im Alltag, Partnerschaft, Konflikte, 3 Tipps, wie du sagen könntest, das sind meine Sachen, die mir am allerwichtigsten sind. Da kann jeder mit starten. So kannst du da deinen Weg reinfinden.
Das Allerwichtigste, fang bei dir an. Nimm dich mit deinen Bedürfnissen und deiner Vision so wichtig, dass du Strukturen und Routinen in deinem Alltag etablieren kannst, auch wenn es unbequem für die anderen ist, dass du dich immer wieder daran erinnerst, weil wir können es ja nicht mal einmal, ich bin wichtig, check, kann ich einen Haken dran machen und das Thema habe ich erledigt, sondern das ist ja ein permanentes Erschaffen im Alltag. Also wirklich uns selbst wichtig zu nehmen. Das Zweite, vor den Herausforderungen, die dieser Weg mit sich bringt, nicht zurückschrecken, sondern sich vorsichtig denen entgegenlehnen. Ja, meinem Partner wird es vielleicht nicht gefallen, wenn ich ab sofort 2 Stunden früher ins Bett gehen möchte oder zu einer anderen Zeit zu Abend essen will. Vielleicht wird es meinen Kindern auch nicht gefallen, dass die jetzt den Geschirrspüler immer ein- und ausräumen sollen, weil ich einfach keine Zeit mehr dafür habe, weil ich jetzt übrigens gerade meditiere. Aber dich diesen Herausforderungen zu stellen und nicht die als Begründung dafür zu nehmen, eben nicht loszugehen. Und das Dritte, wirklich irgendeinen Anker in deinem Leben zu erschaffen. Für mich ist es Meditation, für einige ist es Laufen, für andere ist es Kochen, was auch immer, ein Reminder auf dem Telefon, irgendeinen Anker, mindestens einmal am Tag, besser öfter, mindestens einmal am Tag irgendeinen Anker zu haben, der dich daran erinnert, wer du eigentlich bist.
Superschön. Vielen Dank, Dana. Wo finden wir dich? Wie können wir mit dir in Kontakt treten? Genau.
Also überall auf den sozialen Medien natürlich. Wir sind Ichgold. Auf Instagram ist es dana.ichgold. Da bin ich ganz viel unterwegs. Wir haben eine Ayurveda und Life Design Facebook-Gruppe, wo eine ganz tolle Community ist. Auch ein Podcast, da ist Gold drin. Heißt der. Ich habe ein Buch geschrieben, das heißt Dein Neuanfang mit Ayurveda, was ganz doll runterbricht, wie kann man ayurvedische Ernährung super einfach in den Alltag integrieren mit Meditation und Gewohnheitstrainingstools und den Basics vom Ayurveda. Und im Januar, ich weiß gar nicht, wann dieser Podcast veröffentlicht wird, ich bin schon ganz aufgeregt, kommt nämlich das nächste Buch raus. Und zwar Easy Ayurveda, das Kochbuch. In 4 Schritten zu deinem Neuanfang in der Küche. Also so einfach, wie es nur irgendwie geht, Ayurveda in die Küche zu bringen. Das würde ich auch jedem sehr empfehlen.
Super, ich bin sehr gespannt. Und ja, vielen Dank, dass du dein Wissen auf diese Art mit uns teilst. Danke, dass du das auch so offen tust. Ich denke, davon brauchen wir mehr quasi auch
Menschen, die den Weg gehen, die sagen, ey, es ist nicht einfach, auch bei mir läuft es nicht immer perfekt. Hey, aber fang an und das sind Ideen, wie du es machen kannst.
Ja.
Und ja, dafür danke, liebe Dana, und vielen Dank für das Interview.
Super gerne. Vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für das gemeinsame Gehen dieses Weges. Wir sind ja irgendwie doch connected über das Ayurveda und ich finde es so cool, dass du jetzt die Ausbildung machst und so. Das ist total toll. Vielen Dank für die Einladung.
Ich danke dir.
Ich hoffe sehr, dass dir diese Folge gefallen hat und vor allen Dingen auch viele wertvolle Tipps für deinen Alltag mit deiner Familie geliefert hat. Und schreibe mir hier doch gerne einen Kommentar, was das Wichtigste war, was du für dich mitnehmen konntest aus der Folge. Oder vielleicht hast du für die Community auch Tipps, wie du Ayurveda in deinem Familienalltag umsetzt. Die Bücher von Dana habe ich dir in den Shownotes verlinkt, genauso wie ihre Webseite und wo du sie auf den sozialen Medien findest. Ich freue mich auch, wenn du mir auf Instagram oder Facebook folgst, auf Instagram unter Dania Schumann und auf Facebook unter Dr. Dania Schumann. Und außerdem findest du auf meiner Webseite viele Rezepte und kannst dich hier auch für den kostenlosen Newsletter eintragen unter daniaschumann.com. Hier findest du außerdem noch mehr Informationen zu der Ausbildung zum ganzheitlichen Ayurveda-Ernährungscoach, die ich anbiete. Ja, dann wünsche ich dir erstmal viel Erfolg für deinen ayurvedischen Alltag mit der Familie. Ich wünsche dir alles Liebe, Namaste und bis bald.